Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 45 und natürlich hat sich der Chat mehr oder weniger komplett um die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza gedreht. Wir wagen logischerweise auch einen kleinen Ausblick, sind trotzdem nochmal darauf gekommen, warum Nizza nicht Hawaii ist, was uns jetzt so in der Vorwoche aufgefallen ist. Und vor allem Nick, der Start war ganz besonders, denn Nicky Boy ist Papa geworden.
So sieht's aus. Geht's am Anfang im Podcast rum und dann switchen wir so ein bisschen rüber zum Ironman Nizza. Aber ich habe nochmal wieder heute gemerkt, Nils, wie geil das ist, dass wir hier so zwei Triathlon-Generationen im Podcast sind, sag ich mal. Ich noch, ja, was heißt neu, aber seit 2008 so den Triathlon-Fieber erlegen. Aber ich bin so froh.
Erst seit 15
Ich bin ja. So froh, dass ich dich dabei habe, der schon seit 50 Jahren im Triathlon-Fieber ist.
Also, nee, aber tatsächlich seit 30.
Ja, das ist krass. Und das ist ja das Geile. Du kennst alles, du hast alles gesehen. Und heute gab's auch nochmal wieder so ein bisschen Geschichtsstunde zum Thema Hawaii, Nizza und so. Ich habe wieder sehr viel gelernt und das hat mir sehr geholfen, nochmal diese Einordnung zu finden. Hawaii, Nizza, Chancen, Schwächen, Stärken. Ihr hört's gleich alles im Podcast. Ich würde sagen, wir starten hier schnell in die Werbung und dann zieht euch den Podcast rein. Richtig geiles Ding gewesen, wieder waren. Super, super schönes Gespräch mit dir, Nils. Und jetzt hier ab in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes. Und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein. Alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
Nils, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und da sind wir drin im Triathlon-Chat Nummer 45. Und Nils, wir haben es jetzt vorher schon
besprochen. Ich hatte die letzten Tage ein bisschen was anderes zu tun. Bei uns ist am Dienstag der Nachwuchs zur Welt gekommen und dementsprechend lagen meine Prioritäten auf was ganz anderem als jetzt der Race Week zur Ironman WM in Nizza. Und ich kann dir eins sagen, ich habe keine Ahnung, was in sozialen Medien, auf Portalen, bei Profis und sonst was irgendwie abging. Also das Einzige war, ich habe jetzt kurz vorher nochmal so ein bisschen durch Insta geswiped und so ein bisschen geguckt. So, ich weiß, habe gesehen, Bocky macht irgendwie da ein Programm und hat ganz viele getroffen und Detlef Rodeno, was weiß ich. Aber ich hab noch gar nichts gehört, habe gar keine Vibes. Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Kannst du mich so ein bisschen auf Stand bringen hier? Mal so ein bisschen zur Ironman WM in Nizza. Dass ich auch mal jetzt, weil wir haben nur noch zwei Tage. Ne, heute, wir nehmen auch am Freitag erst auf. Heute kommt der Podcast raus, also Same Day Delivery sozusagen. Und ich muss jetzt irgendwie die Infos haben.
Ja, eigentlich müsstest du jetzt natürlich erstmal ganz, ganz viele Infos preisgeben, die aber wahrscheinlich nicht on air gehören. Ein bisschen was habe ich ja auch schon gehört. Wir können vielleicht sagen, natürlich wussten wir, dass es jetzt irgendwann diese Woche losgeht oder ihr wusstet es, ich war informiert. Und dann habe ich dir ja am Montag, glaube ich, haben wir geschrieben, dass wir den Podcast definitiv frühzeitig aufnehmen sollten, weil es war klar, ja, dass du vielleicht ein bisschen in die Petrouille geraten würdest. Dann habe ich dir so 2-3 Slots angegeben, die passen würden Dienstag, Mittwoch, und dann kam, glaube ich, am Dienstag früh von dir die WhatsApp, heute wird's nicht, ab ins Krankenhaus. Da dachte ich schon, Halleluja, dann können wir ja ganz entspannt am Mittwoch aufnehmen. Aber es hat ein bisschen gedauert. Die Kleine, ich glaube, das darf ich vorwegnehmen, oder? Du bist Papa einer Tochter geworden.
Auf jeden Fall.
Also erstmal auch dir herzlichen Glückwunsch und Diana, danke, vor allem. Danke. Die hat ja die harte Arbeit gemacht, auch wenn du gesagt hast, es war auch für dich hart.
Ja, aber also das ist, um das nochmal zu sagen, für mich war es auch härter als jeder Ironman, jede Langdistanz oder so, was ich vorher gemacht habe. aber was Frauen da leisten, ist, ja, also muss man mal erlebt haben in seinem Leben, würde ich sagen. Das ist absolut abgefahren und unvorstellbar. Ich meine, ja, dir erzähle ich nichts Neues, aber das ist ja absolutes Wunder und einfach richtig, richtig geil. Und währenddessen denkst du so, boah, no chance, dass ich irgendwann in meinem Leben noch ein zweites Kind haben will, wenn man das durchmachen will. Und dann ist die Kleine da, greift deinen Finger, alles ist vergessen und du denkst dir, boah, es ist geil und das allergeilste Gefühl, was es auf der Welt gibt. Und alles, was dann so war, ist jetzt noch da irgendwie, aber nicht mehr schlimm.
Ich habe es dir ja geschrieben, das ist ein bisschen, auch wenn ich diesen Vergleich eigentlich total unpassend finde und das auch wirklich nur einfach sehr, sehr weit hergeholt ist, aber wir sind nun mal im Triathlon-Chat, das ist ein bisschen wie bei der Ziellinie im Ironman, wo du sagst, den Scheiß mache ich nie wieder, und dann setzen dann irgendwie so nach ein paar Stunden die Glückshormone ein und denkst auch, irgendwie war das ja doch ganz cool und ja, das mache ich doch. Ja, und was ich dir eben gesagt habe, das Abgefahren ist wirklich, bei mir liegt es ja schon 6 Jahre zurück, und die Woche davor, quasi vor der Geburt der Kleinen, war ja bei mir Einschulung. Und das ist, wir haben uns eben kurz off record darüber unterhalten, wie so die Geburt abgelaufen ist und wie krass präsent das bei mir immer noch ist. Also gefühlt war das wirklich gestern, dass ich das erste Mal mit dem Kleinen nach Hause gekommen bin und mit ihm auf dem Bett lag. Und ratzfatz, du dich versiehst, ist Einschulung. Also das ist immer so blöd, weil alle das sagen, oh, genießen Sie die Tage, das geht so wahnsinnig schnell. Aber ich glaube, so entspannt, wie du jetzt aussiehst, das wird immer so ein klein bisschen...
Ja, jetzt pennt sie noch viel.
Jetzt pennt sie noch, genau, ja. Die ersten Tage sind entspannt. Aber das erklärt natürlich auch dein Dauergrinsen im Gesicht, was ja jetzt der Nick quasi hat. Das ist nicht die Vorfreude auf Nizza.
Aber ich kann dir noch eine Sache sagen, bevor wir da überhaupt einsteigen, weil du gerade diese Analogie so geil gebracht hast mit der Finishline. Und die ist bei mir ja von Rot letztes Jahr auch noch so präsent. Präsent, ja. Jetzt sage ich schon so hier, schwenke ich ins Denglische, so präsent, und in Rot, als ich über die Finishline gelaufen bin, das alles abfiel und ich diese geile Zeit der 8:46 geschafft habe und euch alle gesehen habe im Ziel, da ist ja auch bei mir das ein oder andere Tränchen gekullert, aber ich kann dir sagen, das war nichts im Vergleich zur Geburt, da habe ich geheult wie ein Schlosshund, also das ist nochmal auch, man denkt ja immer so, dieses Ironman ist so emotional und sonst, aber das war wirklich nochmal next level.
Ja, ich glaube, es gibt doch ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwas gibt, was irgendwie in die Richtung gehen kann, weil es ja tatsächlich ein Wunder ist und gerade so am Anfang dieses Unglaubliche, dass man dieses Wesen in den Händen hält und denkt, hey, das ist jetzt einfach, ist ein Teil von mir oder von mir, also wirklich durch mich quasi. Das ist schon abgefahren. Und das Spannende ist, das geht jetzt ja einfach Tag für Tag weiter. mit allen positiven und negativen Seiten. Das haben wir dann ja auch schon per WhatsApp geschrieben, dass es dann sehr faszinierend ist, wenn man dann im Laufe der Jahre seine quasi sich selber immer mehr in den Spiegel guckt und die Eigenschaften guckt, wo du dann auch ganz bescheiden gesagt hast, ja, aber natürlich nur die Guten. Ich kann dir sagen, nicht nur die Guten.
Ja, komm, lass uns über was anderes reden, das will ich gar nicht wissen.
Schnell schwank.
Das werde ich noch alles früh genug erfahren irgendwie. Lass uns den Switch wieder, oder lass uns auf der Finishline bleiben und dann jetzt mal in die Race Week gehen mit Nizza, dass du mich abholst, genau. Ja, was ich eben schon wollte. Aber der Ausflug war gut jetzt nochmal.
Das Abgefahren ist tatsächlich, dass ich dich so richtig nicht abholen kann. Also kann ich dich natürlich, nee, das ist ganz abgefahren, weil ich auch überhaupt noch nicht im WM-Fieber bin. Und ich hab da jetzt auch die letzten Tage relativ viel oder gerade auch gestern und heute, ich habe gestern nochmal mit Holi und Björn und Gustafsson, dem Gründer von Curex, wir haben gestern so den Three-Lay Classic, wir sind hier 215 Kilometer gestern gefahren, das hätte eigentlich auch ein Podcast sein können, weil ich gestern wirklich so kurz davor war, die allererste Ausfahrt meines Lebens nicht zu beenden. Ich bin bisher wirklich, ich habe ja mit 15 mit dem Radsport angefangen. Und ich weiß nicht, wie viel Hunderttausende von Lebenskilometern ich habe. Und ich habe bisher wirklich jede Ausfahrt beendet. Ich bin ein paar Mal gestürzt, toi toi toi, nie wirklich schlimm, irgendwie weggerutscht und Tapete ab. Aber ich konnte jede Ausfahrt beenden, auch wenn das dann teilweise nicht so richtig gut aussah. Aber das war so diese frühere Rennradfahrer-Mentalität, stürzen, aufs Rad steigen und sich dann kümmern, ob alles okay ist. So war das bei mir im Training auch. Und gestern haben wir halt einen Long Ride gemacht, tierisch Spaß gemacht, sensationelles Wetter. Und wollten dann noch so einen ganz kurzen Boxenstopp machen. Und es ist ja hier gerade absurd warm. Ich weiß nicht, ob es bei euch in Köln, du warst jetzt die ganze Zeit nur im Krankenhaus, klimatisiert.
Da war es auch 29 Grad.
Genau, und das hatten wir gestern auch. Und wir sind dann an der letzten Tanke gewesen, um nochmal kurz aufzufüllen, weil wir halt einfach entsprechend viel trinken mussten. Und dann habe ich halt meine Trinkflasche in die Hand genommen und dachte, boah, die ist ja richtig, richtig heiß. Und sag noch hier, holy, fass mal die Trinkflasche an. Das ist ja total absurd. Das ist ja wie irgendwie in der Hitze. In dem Moment gibt es einen unfassbaren Knall. Und dann ist mir halt der Hinterreifen geplatzt. Und ich hatte dies ja schon so viel Platten hinten wie noch nie zuvor. Also ich weiß nicht, ob das B-Ware war. Das ist eigentlich ein Mantel von Specialized, den ich die letzten Jahre schon gefahren bin. Der geht auch unfassbar schwer rauf und runter. Also mega nervig. Ich glaube, das war jetzt der fünfte Platten. Das war jetzt aber kein Platten, das war einfach irre. Das war wirklich 5 Zentimeter. Den Mantel hat es komplett zerfetzt. Und wir haben dann wirklich, das muss ich wirklich sagen, war Austrian Engineering, also Holi hat sich nicht entmutigen lassen. Es war auch in the middle of nowhere. Also ich habe dann schon aus Bald-Dovert, als wir dann da saßen, Björn und ich und Gusti, Björn und ich saßen da und Holi war auf dem Weg zum Baumarkt, um Duct Tape zu kaufen. Er hat es immer Dark Tape genannt, worüber wir uns schrecklich gelacht haben. Nee, ich fahre jetzt Dark Tape. Er dachte wirklich, das heißt Dark, weil das ja meistens schwarz ist. Das war dann auch so ein Running Gag.
Oh Gott, das ist gut.
So, und er hat auch kein Dark Tape bekommen, sondern er kam dann mit diesem ganz normalen Tesa-Paketklebeband. Und Björn und ich, wir waren so platt auch. Ich meine, wir hatten halt 155 Kilometer schon in den Beinen und waren auch einfach so ein bisschen müde. Und Björn und ich, wir haben es nicht mal mehr geschafft, diesen scheiß Mantel runterzubekommen von der Felge. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber es war wirklich unfassbar. Und ich habe dann halt schon aus Bald-Dovert, wie ich mit dem Taxi zurückkam. Interessanterweise war das meiste, was mich genervt hat, die Tatsache, dass ich diesen Ride nicht beende. Also, dass ich nicht die 200 habe und mit den Jungs reinroll. Ich habe dann heute nochmal auf Training Peaks geguckt. Die Pause hat 2 Stunden 20 gedauert.
Boah.
Und nach 2 Stunden 20 haben wir es wirklich geschafft. MON sei Dank, also nochmal riesen Dankeschön an den Presenter von vor ein paar Wochen. Das Gel schmeckt nicht nur sensationell, ich vertrage es richtig, richtig gut, sondern wir haben es dann von innen in den Mantel gelegt, das MON-Gel. Genau, weil das Ding halt so groß war. Und dann haben wir das mit dem Tesafilm-Klebeband, aber nicht von innen nur, sondern wirklich komplett rum.
Was?
Also auch außer, wo ich schon so dachte, Leute, das kann unmöglich funktionieren.
Vor allem, wenn du dann in eine Kurve fährst und auf dem Ding
kannst
bist.
Du kannst dir vorstellen, wie ich die letzten 65 Kilometer gefahren bin. Aber da kommen wir gleich noch kurz später zu. So, und vor allem der Mantel ging ja eh schon nicht rüber und jetzt war dann ja noch so diese 4-5 Lagen Tape drüber. Und dann haben wir, es war halt unfassbar, natürlich auch noch beim Aufpumpen, dann 2 Schläuche verballert und Betylschläuch, der hat überhaupt gar nicht funktioniert. to make a long story short, wir haben es tatsächlich geschafft, nach 2 Stunden 20. Ich hatte schon aus Baldowat mit dem Taxi 47 Minuten bis an den äußersten Stadtrand von Hamburg und da dann in die S-Bahn und bla bla bla. Aber ich war so traurig, dass ich diesen Ride nicht beende. Und dann haben wir es halt wirklich geschafft und haben wir schon gesagt, ey, wenn wir damit zurückkommen, das wäre ja unfassbar. Und dann sind wir halt losgefahren und es ist ja, Lionel Sanders wird den Podcast ja nicht hören, aber ich bin so gefahren, wie Lionel Sanders läuft. Also so hat sich's angefühlt. Also so dieses
Oh, das ist ein sehr guter Vergleich.
So, also
aber warte mal ganz kurz. Das Duct Tape habt ihr. Ihr habt erst dann den Schlauch draufgezogen. Das Duct Tape, was dann Tesa war. Ihr habt dann das Gel reingemacht, den Schlauch rein, aufgepumpt und dann um den Reifen aufgepumpt.
Nein. Also das Tape wurde fixiert. Also wir haben dann den, der war Gott sei Dank relativ flexibel, der Mantel. Und haben dann das Gel, quasi das Gelpapier mit dem Tape fixiert.
Ah.
Einfach nur in den Mantel rein. Dass das Gelpapier halt gefixt
an der Stelle bleibt, ja, okay.
An der Stelle bleibt, genau. Und dann haben wir halt wirklich ganz normal das Ding gewechselt. Es war halt ein Riesenakt, das darüber zu drücken, also den Mantel auf die Felge zu bekommen. Ja. Und dann, aber das Krasse ist, es hat wirklich funktioniert. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich meiner Meinung nach waren es 3 Bar. Die Jungs meinen, nee, kann gar nicht sein. Weil dann war natürlich die Abmachung ganz klar, ich fahre nur hinten, dass wenn das Ding platzt, hinter mir keiner irgendwie zu Sturz kommt oder sowas. Mhm. Alles, wir fahren super langsam durch die Kurve und wir machen jetzt auch kein Harakiri. Aber wie das dann so ist, du bist ja dann irgendwie so euphorisch, dass es läuft. Ich bin dann auch nach 3 Minuten nach vorne gegangen. Holy, der das Ganze ja auch als Ingenieur quasi gefixt hat.
Der war österreichische MacGyver, so nenne ich ihn
genau,
jetzt.
Genau, der österreichische MacGyver ist dann auf einmal natürlich voll in so ein Zuckerloch gefallen, weil er, man muss auch sagen, davor wie so ein Moped gefahren ist und sich halt dann hin und her und der hat auch 15 Kilometer mehr als wir, weil er halt zu Obi gefahren ist und versucht hat, da dieses Duct Tape zu organisieren. Und irgendwann bin ich dann nach vorne gegangen und meinte, Görke, du kannst nicht so schnell fahren, fahr mal ruhiger. Und das waren noch 65 Kilometer, die wir zurückgefahren sind. Inklusive so einer kleinen Abfahrt vom Klingberg runter, wo Gusti dann Attacke gemacht hat und ich dann mit 65 km hinterher. Und ich immer so, Jungs, ihr wisst, dass mir jederzeit der Reifen platzen kann. Und wir haben den Ride beendet. Wir sind immer noch mit einem 32er Schnitt nach Hause gekommen. Also es war gar nicht viel langsamer. Alter. Aber das Krasse ist, ich war zu Hause und ich war sowas von fertig, weil dieser mentale Stress, dass mir jeden Augenblick dieses Ding wegplatzt.
Für 2 Stunden.
Und vor allem, ich habe halt auch im Nacken, mir tat der Nacken weh, weil ich halt so verkrampft um die Kurven gefahren bin, den Lenker so verkrampft festgehalten habe. Aber wir haben den Ride beendet. Natürlich eine epische Geschichte. Es war immer so Fluchen, Lachen. Das war so absurd. Und dieser Reifen, ich habe sie ja gestern Abend noch geschickt, der sieht halt live aus. Ich habe, während wir auf Holi gewartet haben, habe ich schon neue Mäntel bestellt. Auch nicht mehr dieses Modell. Also ich habe jetzt klassisch Conti Grand Prix 5000. Klassiker, alles scheißegal. 28 Millimeter, die habe ich jetzt bestellt. Und das war halt so ein abgefahrener Trip. Aber das war ja eigentlich nur so eine kleine Side-Schwenk-Geschichte von unseren 215 Kilometern. Der Ride war super.
Großartige Geschichte.
Also wirklich richtig, richtig toller Ride. Hat super Spaß gemacht. War halt mega Wetter natürlich auch. Und wir haben uns, am Ende haben wir uns nicht mehr unterhalten, weil da war halt alles also völlig abgefahren, dass es überhaupt geklappt hat. Aber vorher haben wir uns halt auch darüber unterhalten, warum man noch nicht in diesem WM-Modus ist oder ob man im WM-Modus ist. Und alle Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, das gefühlt keiner in diesem WM-Modus. Und da ist mir aufgefallen, das hat verschiedene Gründe. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist einfach das Timing, weil das Coole an Hawaii war, dass die Saison komplett vorbei war. Das ist dann so diese saure Gurkenzeit, Oktober. Du bist eh in der Off-Season drin, die meisten trainieren nicht mehr. Dann irgendwie auch so dieses Happening, das haben ja auch einige geschrieben, weil die Kaifu Lodge, die macht ja immer, die Hawaii-Nacht haben sie bisher immer gemacht. Die machen jetzt natürlich auch einen Nizza-Brunch. Aber du hast natürlich gar keinen Bock darauf, bei 28 Grad, mega Wetter, setze ich mich ja nicht vor die Glotze und gucke den ganzen Tag das Rennen. Ich kenne mich, ich werde irgendwie anmachen morgens und dann hänge ich eh stundenlang davor. Aber eigentlich ist es nicht, ist mein Plan, schon auch nochmal rauszugehen, weil halt einfach das Wetter so cool ist. Und nachts hast du ja nichts Besseres zu tun, als Hawaii zu gucken. So, also deswegen, und vor allem, es sind ja jetzt auch noch extrem viele Leute unterwegs. Also jetzt ganze Fischmar-Crew sind jetzt gerade bei der Tour de France. Die werden dann vielleicht am Sonntag zurückfahren, werden dann sicherlich auch mal irgendwie gucken zwischendurch. Aber ich glaube, Oktober ist einfach so eine perfekte Zeit, vom Zeitpunkt her, weil die Leute auch schon in der Offseason sind. Andere Leute laufen noch den Berlin-Marathon in 2 Wochen. Die sind dann jetzt auch noch irgendwie in der Vorbereitung, haben so einen Long Run. Und ich glaube, weil du selber noch so mit deiner Saison beschäftigt bist, hast du gar nicht die Zeit, dich so intensiv um dieses Happening Hawaii zu kümmern, was jetzt ja in Nizza ist. So, das ist, glaube ich, so ein klein bisschen so ein Punkt, dass einfach das Timing ein bisschen schlechter ist. Mhm. Sonst hat man sich halt einfach so tierisch gefreut. Oh, Offseason, geil, Hawaii. Viele haben dann ja auch gesagt, nach Hawaii fange ich wieder mit der Saison an, weil man so wahnsinnig motiviert war. Und das ist jetzt irgendwie alles noch so weiter weg, weil halt der Sommer auch noch so präsent ist. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Und dann habe ich gemerkt, dass ich von Athleten, die da sind oder Zuschauer auch, die da sind, was natürlich total cool ist, weil wir haben uns dann auch gefragt, ey, wie dumm eigentlich, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind, da hinzufahren. Das sind ja, mit dem Auto sind das 500 Kilometer mehr nach Nizza, als wenn ich ins Allgäu fahre.
Ja.
Oder viele Süddeutsche fahren ja wahrscheinlich auch hin und viele Freunde jetzt von irgendwelchen Athleten, die starten. Das ist ja auch mega, mega cool. Aber das war bei uns gar nicht so im Relevant Set.
Ja.
Dass man da ja einfach wirklich ganz easy hinkommt und zugucken kann. So, das heißt, das ist ja auch noch irgendwie relativ weit weg. Und die, die jetzt da sind, die haben dann so gefragt, ja, was muss man denn vorher machen? Und dadurch, dass es jetzt aber halt in einer großen Stadt ist, kannst du ja nicht sagen, ey, save Lava Java, geh einfach jeden Morgen zum Pier, dann siehst du, wie sie da hingehen. Also du weißt halt überhaupt gar nicht, wie es vor Ort aussieht. Ich glaube auch, wenn man jetzt vor Ort ist, dass es total cool ist.
Glaube ich nämlich auch. Glaube ich auch.
Definitiv. Also auch die Bilder, die du siehst, jetzt so die ganzen Streckenkurse, also das kann ich dir halt erzählen. Jetzt haben natürlich die Brands, haben dann halt natürlich geschrieben, wie sie den Streckencheck gemacht haben. Die leben jetzt alle irgendwo in den Bergen. Dann siehst du so die Bilder, die du sonst vom Queen K Highway gesehen hast. Siehst du jetzt halt von oben, wie sie da durch die epische Landschaft der Seealpen fahren. Das ist natürlich schon bildtechnisch gesehen anders, aber natürlich total, total beeindruckend und total cool. Und ich glaube auch atmosphärisch ist es total cool. Aber dadurch, dass Nizza halt so eine große Stadt ist und man es natürlich auch noch nicht kennt. Das Ding ist ja, wenn du selber schon auf Hawaii am Start warst oder auch schon mal vor Ort warst, du warst ja auch schon mal vor Ort am Start, da geht es mir halt immer so, wenn ich so diese Bilder sehe, dann rieche ich quasi durch die Bilder durch, weil ich halt genau weiß, wie es in Kona ist. Du weißt, wie sich die Luftfeuchtigkeit anfühlt. Du weißt, wie die Stimmung ist. Und das wird ja durch die Bilder total transportiert. Und das ist jetzt in Nizza mit Sicherheit, wenn du die Bilder dann im nächsten Jahr vom Frauenrennen siehst und dann vermutlich in 2 Jahren das nächste Männerrennen, dann sind auch viele schon mal da gewesen und verbinden dann auch mit den Bildern so diese Eindrücke, die sie hatten, als sie da waren. Aber das ist ja bei mir in Kona so ganz extrem der Fall, dass ich halt einfach jedes Mal genau weiß, ah cool, Kona Aquatic Center, der Schwimmmeister und du fährst da auf dem Parkplatz vor und gehst dann hinten durch den Hintereingang rein und so. Und das fehlt ja jetzt. Und gerade auch so dieses, dass du den Leuten keinen Tipp geben kannst, wo sie hingehen. Und diese Bilder, die existieren ja in dem Sinne auch nicht. Also ich finde zum Beispiel so diese Vorberichterstattung, gerade so die Woche vorher, Breakfast with Bob, das war dann immer irgendwie so, du bist morgens aufgewacht, hast erstmal Rechner hochgefahren und hast gesagt, also, wer war heute Nacht bei Bob dabei? Und dann weißt du ganz genau auch, er sitzt da bei Hugos und hat dann da seine Leute zu Gast. Jetzt ist es großteils irgendwie im Studio aufgenommen oder die Leute werden dazu geschickt. Es sind auch irgendwie alle da, aber mich persönlich hat das jetzt so noch gar nicht gecatcht, weil halt auch das Rennen an sich, dieses schon irgendwie ikonische und legendäre Hawaii, also es ist halt, Hawaii ist halt Hawaii. Das ist so Wimbledon, das ist Tour de France und ich finde das auch cool, also jetzt auch so diese Überlegung, fahre ich ein Straßenrad, fahre ich ein Zeitfahrrad, Detlef zum Beispiel, total cool, der hat jetzt ein Rad gepostet, der hat halt kein, no painting. Der hat halt einfach nur so plain Carbon.
Ah, wie Kienle halt, früher bei Scott. Das kennen die schon von dem, wahrscheinlich von dem
genau,
Künstler. Geil.
Damit er halt gewichtmäßig, weißt du, so. Und das ist natürlich total cool. Und dann fährst du da die Strecken ab und denkst so, oh, mega. Also das ist schon alles klar. Es ist ja auch ein neues Rennen. Und irgendwie freut man sich aufs Rennen, weil man überlegt, ey, wie spielt das jetzt wohl dem in die Karten? Und die Diskussion, zum Beispiel viele sagen, dass natürlich ein Detlef viel zu schwer ist. Er sagt halt, ey Leute, das sind 4-5% die Anstiege, da komme ich total gut rüber, weil das ist ja so eine Presserstrecke irgendwie, ja. Das kriege ich schon hin.
Ja.
Dann sagst du dir, ja, wie ist es so ein Patrick, der normalerweise natürlich beim Radfahren vielleicht dem so ein bisschen Horsepower fehlt, jetzt hat er aber Gewicht pro Wattratio, ist er definitiv vorne mit dabei, ganz weit vorne mit dabei. Dann Frodo, sein Riesen-Aero-Vorteil, kann er den überhaupt ausspielen? Klar, du hast einen relativ langen Weg hin, du hast auch irgendwie einen Weg zurück. Abfahrtskills, dann sagt Cameron Wurf, ja, die Abfahrten sind aber gar nicht so schwer. Sagt natürlich ein Cameron Wurf, der steuern kann. Einen McNamee fährt gar nicht erst hin, weil er halt sagt, ich fahre so schlecht bergab, ich brauche da gar nicht zu starten, weil ich nicht drumherum nicht runterkomme und dann bin ich halt weg. So, dann natürlich die Frage, wie ist es, da diskutieren jetzt sehr viele drüber, die Radstrecke ist natürlich härter, auch die Abfahrt nachher vom Stress her, das hast du ja auch schon gesagt, wer schafft es, stark Rad zu fahren und dann trotzdem noch schnell zu laufen? Dann ist die Laufstrecke zum Beispiel Topf eben. Das ist dann auch so ein Punkt, was natürlich im Frodo oder auch im Ditlev eher in die Karten spielt als ein Patrick, der halt einfach auch technisch sehr, sehr gut laufen kann, der natürlich bei diesem ganzen Rauf und Runter deutlich besser ist als jetzt die großen Läufer, die mit ihren langen Beinen natürlich da mehr Schwierigkeiten haben, richtig gut bergab zu laufen oder richtig gut hochzulaufen. Die mentale Geschichte, in Kona läufst du halt komplett alleine durch die Lavafelder, da musst du dann mehr oder weniger alles mit dir selber ausmachen. Jetzt in Nizza werden ja die 10 Kilometer, also 5 Kilometer out and back, gesäumt sein von Zuschauern. Das heißt, du hast Athleten, die sich alleine vielleicht nicht so besonders gut motivieren können, wenn es denen schlecht geht, die haben aber permanent Zuschauer. Das heißt, auch da verändert sich ja auch da wieder zum Beispiel Frodo, der ja, glaube ich, einfach ein absoluter Großmeister ist in diesem Self-Talk und dem ist es scheißegal, ob er da alleine im Energy Lab läuft, der kriegt es halt hin, andere kriegen das nicht so gut hin. Der ist jetzt vielleicht mental nicht im Nachteil, aber kann diese Karte nicht mehr unbedingt ausspielen. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch ein Typ, der dann auf einmal merkt, ey, einfach das Bild, dass ein Ditlev ihm wegfährt, vorne vom Rad steigt oder Cameron Wurf, die haben super Tage beim Laufen und er kommt näher, dann kann der sich natürlich auch anders pushen, weil er die Informationen bekommt, weil er die Zuschauer bekommt. Also das, die Dynamik an sich ist total cool, weil es halt was Neues ist. Aber dieses jetzt im Vorfeld hat es mich bisher überhaupt noch nicht gecatcht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch, es ist nicht so, dass ich morgens Instagram aufmache und denke, hurra, was gibt es jetzt News aus Nizza?
Ja, aber du hast ja schon viele Überlegungen. Also es war jetzt mal ein Abriss wie ist es gerade bis schon zum möglichen Rennverlauf irgendwie oder Szenarien, wie es aussehen kann.
Naja, weil ich halt ein Freak bin, das ist ja...
Ja, ja, geil. Aber das Geile ist so, was ich gerade rausgehört habe, ist, ich habe mir jetzt gerade aufgeschrieben, einfach mal das Wort History. So, das ist ja eigentlich das, was vielleicht das ganz gut zusammenfasst, was fehlt. Also du hast halt keinen Track Record von Weltmeisterschaft in Nizza. Deswegen weißt du nicht, wohin und Lava Java und sonst was. Und ich glaube halt, dass du auch gesagt hast, dass jetzt in der Großstadt und so, und wenn das jetzt mal 3, 4, 5 Jahre da ist und alle wissen, wo ist der Triathleten-Hotspot in dieser geilen Stadt Nizza, was ja eigentlich auch eine saugeile Location ist, dann kann das auch schon richtig geil werden, wenn das mal gelernt ist und wenn man weiß, wo man hingeht und hat man mal ein paar Jahre. Und ich glaube halt, dass halt viel von diesem Mythos Hawaii auch diese History ist. Also ja, klar, du weißt absolut, ganz genau,
natürlich.
HV runter, dann kommen Mumuku-Winde und sonst was und der Rennverlauf ist so und so und da gehst du essen und alles, was du eben gerade schon beschrieben hast. Hawaii ist gelernt und ich glaube, Nizza, wenn es gelernt ist, kann genauso werden und kann genauso geil werden und man hat vielleicht sogar, also am Anfang war immer oh, dieser Switch hin und her, ist ja auch scheiße und so, aber gerade, wenn du so erzählt hast, habe ich gedacht, eigentlich ist dieser Switch ja auch vielleicht sogar, wenn Ironman jetzt nicht jedes Jahr switcht, weil das finde ich halt dann schon, sieht man auch bei der 73 WM, du weißt dann immer gar nichts vom Kurs und auch wenn du dich damit beschäftigst, so auch jetzt mit Lati dann und so, das kommt irgendwie nicht so richtig was an, wie als wenn Hawaii ist, weil du auch nicht richtig weißt, wo gehst du hin, wo, ne, also jetzt, wenn ich schon mal da war, ich weiß, jetzt sitzen wieder alle im Lava Java oder gucken Breakfast with Bob in der Bar und dann gehe ich da hin und da ist ein Coffee Place, da gibt's die beste Pizza, da gibt's die beste Acai Bowl, da gibt's die Poke Bowl, ne, und
genau.
Es ist ja alles das, was gelernt ist, also wenn eine History da ist, das macht's ja geil und nachvollziehbar. Wenn du einmal da warst und weißt, wie es abläuft, kannst du dich immer in diese Race Week reinversetzen und kannst diese Stimmung nachempfinden, weil du sie schon mal erlebt hast. Wenn du das jetzt aber nicht kennst und diesen Ort nicht kennst, nicht weißt, wie es da aussieht, nicht weißt, wie es riecht, wie warm es ist, ne, was du so beschrieben hast, eben mit der Luftfeuchtigkeit und so, dann kannst du das nicht und dann kommt vielleicht auch gar nicht so diese Vorfreude rüber. Und was man natürlich hat, glaube ich, dass in Nizza die Europäer jetzt auch nicht wie auf Hawaii 2 respektive 4 Wochen vorher schon da sind und schon anfangen zu posten und genau. Also dieser Hype geht ja viel später los, weil Europäer kannst du ja eigentlich heute anreisen noch und hast auch keinen Stress. So, wenn du irgendwie eh aus Frankreich kommst, die Franzosen, oder irgendwie in Süddeutschland wohnst und in 4-5 Stunden da bist oder so, ne? Da kannst du ja auch am Donnerstag oder am Freitag ganz easy anreisen, ohne dass es ein riesen Stress ist. Aber finde ich voll interessant, und ich finde halt gerade interessant, wenn man dann vielleicht mal ein paar Daten hat. Es gibt ja auch immer Athleten, wo man jetzt sagt, die performen einfach nicht auf Hawaii.
Ne? Genau.
Und da ist ja jetzt mal vielleicht, ey, vielleicht performen diese Athleten jetzt aber in Nizza. Und du hast einen ganz anderen Athletentyp, wie du schon gesagt hast, der da gefragt ist, der da gewinnen kann, der vielleicht auch eine Chance hat. Nicht nur wegen klimatischen Bedingungen oder der Strecke, über die dann jeder spricht, wo jeder sagt, ja, jetzt ist Watt pro Kilo. Ich glaube, dass Watt pro Kilo mehr eine Rolle spielt als auf Hawaii, aber auch nicht, yeah, so viel, aber auch nicht so viel, wie jetzt alle tun.
Genau.
Also ich glaube, ein Ditlev, der tritt ja auch so kranke Wattwerte. Und wenn das 4-5% wirklich nur Rollerhills sind und der fährt halt, also ich würde mal eine steile These wagen, wenn das wirklich, ich hab wirklich noch gar nicht geguckt, ich kenne die Berge da, wenn das 4-5% Hügel sind, glaube ich nicht, dass einer, wenn Ditlev will, viel schneller als der da hochfährt. Und Frodo wiegt halt auch diese 78 Kilo. Und Ditlev wiegt auch, also die wiegen ja nicht viel anders. Der wiegt auch maximal 80 Kilo, 79, 80 Kilo würde ich sagen.
Ja, aber Frodo, das ist doch das Perverse. Frodo wiegt doch immer, wiegt doch 72, 30.
Nein, das ist eben nicht. Frodo hat 74 in Olympia gewogen, Rio hat er mal gesagt, und hat jetzt danach immer so 76 oder 77 oder sowas gehabt.
Okay.
Was zumindest offiziell von seiner Seite mal so gesagt wurde.
Ja.
Das denken immer alle, aber so krass ist es nicht. Also keine Ahnung, ob er sich jetzt nochmal runtergehungert hat oder ob es jetzt
weniger ist.
Das ist
halt auch, da haben wir uns heute Morgen auch drüber unterhalten, dass er dann natürlich auch gestern wieder Mindgame, hat er dann ein top austrainiertes Bild natürlich gepostet, was dann auch von sämtlichen Triathlon-Fans irgendwie geteilt wurde auf Instagram, wo ich dann auch so dachte, wie kann man auf die Idee kommen, ein Bild von Frodo in seiner Story zu teilen? Aber gut, das sind dann halt die absoluten Fanboys. Ich finde, ehrlich gesagt, er sah fitter aus als sonst, weil er eben nicht so runtergehungert aussieht. Kannst du vielleicht, wenn du nochmal die Zeit hast.
Guck ich mir nochmal an.
Guck's dir einfach nochmal an, genau, das ist wieder so dieser Klassiker. Er sieht sau fit aus, absolut. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Er hatte, das habe ich mir auch tatsächlich angeguckt, das in der Breakfast with Bob mit Frodo, der halt einfach total entspannt war und der dann auch genau zu dem Thema, ich weiß nicht, ob es da war, gesagt hat, dass er halt auch nicht die Wattleistung eines Ditlev fährt. Also er sagt halt, ich kann nicht 20 Minuten 450 Watt fahren oder was das da war oder 500 Watt oder was auch immer. Deswegen hat er halt auch so ein bisschen gegrinst, meinte er, also Watt pro Kilogramm Körpergewicht spielt bei dem keine Rolle, weil der so viel Watt dreht.
Genau, das kann meine ich. Ja.
Genau, das kann ich halt nicht. Also das war natürlich auch ganz interessant. So, aber was ich noch ganz kurz, bevor wir dann wirklich auch ein bisschen zum Rennen kommen, vielleicht um da einzusteigen, weil du das gesagt hast mit der Geschichte auch, das ist ja aber auch das, wie eine Sportart entsteht. Und ich glaube, da ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, meiner Meinung nach, ohne da jetzt wieder diese alte Geschichte aufzurollen, war das jetzt von Ironman schlau, war es jetzt doof. Ich glaube, wirtschaftlich gesehen, wie man gesehen hat, wie viele Athleten nicht hinfahren wollten, wie sie auf ihren Plätzen sitzen geblieben sind, dass sie die verschwenden mussten, verschenken mussten. Und ja nicht nur in Nizza, sondern genauso auch auf Hawaii, wo einfach extrem viele Athleten das nicht gemacht haben, weil es halt einfach zu teuer war, weil sie vielleicht auch keinen Bock hatten, da zu so einem Women's Race Only zu fliegen. Also da wurden mit Sicherheit Safe-Fehler gemacht. Aber ich glaube, dass diese Geschichte und auch das, was du sagst mit dem Stärken- und Schwächenprofil, Legenden stehen immer durch Orte. Boston-Marathon, irgendwie so einer der allerersten Marathons. Dann ist die erste Frau da mitgelaufen, wurde aus dem Feld rausgezogen, weil Frauen nicht mitlaufen durften. Das sind so Bilder, die du verbindest. Dann hast du Stärken-Schwächenprofil. Du hast irgendwie den Grand Slam, hast die vier legendären Turniere. Ich meine, Ivan Lendl war's. Ich weiß nicht, ob du dich an ihn noch erinnern kannst. Jahrelang die absolute Nummer 1 im Tennis. Hat nie in Wimbledon gewonnen, weil Gras für ihn halt nichts war vom Spielprofil her. Ich glaube, dann hat er es einmal geschafft. Das war dann so der Durchbruch. Der hat halt zigfach die French Open gewonnen, weil das halt so ein Arbeiter war. Der hat die halt alle müde gespielt. Aber als er dann endlich mal Wimbledon gewonnen hat, das war so alter, absoluter Wahnsinn. Ivan Lendl hat es jetzt endlich geschafft. Das finde ich auch cool. Aber der Unterschied ist, dass es die anderen Rennen oder die anderen Turniere halt immer gibt. Und ich glaube jetzt, dass es gar nicht so schlimm wäre, wenn die WM wechseln würde. Aber dass es halt einfach Hawaii nicht gibt. Das ist so dieses, wo du denkst, Alter, ja, kannst du ja machen, aber Hawaii ist halt einfach wie Wimbledon, wie die Tour de France, wie Rallye Paris-Dakar, wie der New York City-Marathon oder Berlin-Marathon. Der WM-Titel ist doch eigentlich egal. Natürlich ist es dann der Ironman World Champ. Aber jetzt ist es so gut, du wirst halt in Nizza Ironman Weltmeister, so wie in St. George. Für mich ist irgendwie auch ein Christian Blumfeld, ja, er ist Ironman Weltmeister, aber er hat halt nicht Hawaii gewonnen.
Ja.
So, weißt
ja,
du?
Ja, das ja, ist, ja, das ja ist ich so verstehe das. Also er hat den Ort dominiert, diesen legendären Ort bezwungen.
Genau, also Hawaii steht eigentlich über diesem WM-Titel.
Und ist auch egal, ob der Ironman ist oder sonst was, ne? Wenn halt alle der Besten der Welt, also gehen wir jetzt mal hypothetisch an, und das ist vielleicht auch das, wonach, das ist vielleicht echt auf den Punkt gebracht, worüber alle reden und worüber diese ganze Diskussion sich dreht. Nehmen wir mal das Ironman-Label weg, Challenge-Label weg, PTO-Label weg, egal was.
Es ist nur das
Rennen. Wenn wir ein Rennen machen mit den besten Athleten der Welt und das ist auf Hawaii und dann gibt es einen Sieger, dann ist das nicht der Ironman-Weltmeister, weil eigentlich, wenn man mal zurückguckt, also wo, klar steht da auch Ironman-Weltmeister drin, aber im Nachgang redet man doch immer, hast du Hawaii gewonnen? Oder wenn man jemandem erzählt, ich mache Triathlon, ach krass, warst du schon mal auf Hawaii?
Genau,
da sagt ja keiner, hast du schon mal beim Ironman Hawaii teilgenommen, sondern warst du oder bei der Ironman-Weltmeisterschaft teilgenommen. Das weiß ja gar keiner, dass das die WM ist, der nicht wie wir tief im Triathlon sind, sondern der Otto-Normalverbraucher, der Triathlon mal am Rande gehört hat, irgendwo mal Sportschau mit Frodo oder Patrick gesehen hat nach den Siegen oder mit Anna Haug, der fragt doch, warst du schon mal auf Hawaii? Und es ist, das trifft es vielleicht echt auf den Punkt, es ist halt dieser Mythos Hawaii, der gewachsen ist, der Geschichte hat und es ist dieser Ort. Es ist dieser Ort, der es so legendär macht oder so geschichtsträchtig so besonders. Warum du jetzt sagst, na klar ist Christian Blumfeld Ironman Weltmeister auf der Langdistanz, auch in St. George, aber Christian Blumfeld hat halt noch nicht Hawaii gewonnen. Egal, ob das Ironman ist oder sonst was, aber er hat noch nie, wo gute Athleten am Start sind, Hawaii gewonnen. So, und das ist vielleicht genau das Richtige. Und ob man jetzt in ein paar Jahren sagt, er hat auch noch nie Nizza gewonnen oder er ist der Nizza-Sieger, weil das vielleicht sich auch zum mega geilen Event entwickelt. Also ich glaube, das Potenzial hat's. Wie du gesagt hast, die Zuschauer auch bei der 73-WM, die Bilder habe ich nämlich nochmal im Kopf gehabt, jetzt eben gerade, wo du erzählt hast, wo Gustav Iden gewonnen hat, da war die Strecke so voll nachher der Zieleinlauf. Das war, also wahrscheinlich wird es von der Strecke, von den Zuschauern, viel, viel geiler als auf Hawaii, weil da ist nichts los, auch wenn uns Energy Lab oder so. Nein, aber trotzdem, absolut. Das ist ja auch, wenn man darüber spricht, muss man auch sagen, das macht's ja auch aus, Hawaii zu gewinnen. Weil du, wenn du nicht der Athletentyp bist, der so krass selber sein Mindgame spielen kann, sich selber motivieren kann, wenn ich ins Energy Lab laufe, es ist schwül, es ist heiß, ich bin müde, es geht auf einmal, wenn ich rausläufe, wieder hoch. Von hinten kommt wer angeflogen, ich habe keinen Bock mehr. Es ist keine Menschenseele da. Und mich dann zu motivieren, ist halt was anderes, als wenn ich auf einer 10 Kilometer Promenade in Nizza von Zuschauern nach vorne gepeitscht werde, und eher ein Typ bin, der darüber motiviert oder sich darüber motiviert. Das ist halt so, Hawaii musst du wirklich bezwingen irgendwie, da hilft dir keiner, da bist du auf dich selber gestellt. Und das ist, ja, ich glaube, das ist gut, das hast du gut gesagt. Das gefällt mir gut als Begründung. Und ob Nizza auch so ikonisch werden kann, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich glaube, das kann's, aber ob es das wirklich so sein wird sich erst in 10 Jahren zeigen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und Nizza ist ja auch, das ist ja auch der Grund, Nizza ist ja auch ein Rennen der absoluten Tradition. Ich meine, das war halt früher die Nizza-Distanz, 4 Kilometer Schwimmen, 120 Kilometer Radfahren, 30 Kilometer Laufen. Das war früher immer Anfang September, so 5-6 Wochen vor dem Ironman auf Hawaii. Das ist natürlich auch ein perfekter Zeitpunkt. Deswegen hat ja auch zum Beispiel Mark Allen, der hat das Ding 10-mal hintereinander gewonnen. Weil das halt immer so, das war halt so der perfekte Hitout für Hawaii, konnte es nochmal testen. Immer da, wo der Ironman anfängt, nach Radfahren Kilometer 120, 130 wird es halt hart, beim Laufen ab Kilometer 30 wird es eine Quälerei, hat Nizza früher aufgehört, weil es halt diese klassische Nizza-Distanz war. Schwimmen war 200 Meter länger, so what, ob du jetzt 3,8 oder 4 Kilometer schwimmst, völlig egal. Aber das ist ja auch ein Rennen mit einer unglaublichen Tradition. Da wurden auch schon Schlachten geschlagen, kann ich mich an meine ersten Jahre erinnern. Da war es zum Beispiel auch Langdistanz-Weltmeisterschaft, diese ITU-Langdistanz-Weltmeisterschaft. Da hatte Lothar einen brutalen Battle mit Rob Burrell. Da ist Lothar dann Zweiter geworden. Hell on Wheels war am Start, ist, glaube ich, auf den Abfahrten mit seinem Centurion 5-mal auf die Schnauze geflogen, ist dann, glaube ich, 5. oder 6. geworden, krass. Hatte links die Tapete ab, rechts die Tapete ab, weil sie natürlich auch in Badehose und Top gestartet sind.
Boah, das wusste ich alles gar nicht. Guck mal.
Ja, Nizza hat eine Monster-Tradition, Monster-Geschichte, voll. Aber es ist halt die Bilder gehen halt nicht so viral, weil es halt nicht dieses ikonische Rennen Hawaii ist.
Ist und jetzt die Frage, ob das, weil das hat ja dann aufgehört, dass alle Guten auch da immer starten bei der Nizza-Distanz, was du jetzt gerade erzählt hast, die gibt's ja so nicht mehr. Das ist dann die Frage, wenn das weitergegangen wäre, dieses Rennen, vielleicht wäre das auch noch so da. Ne? Also ich habe das halt gar nicht mehr mitbekommen. Also alles, was du gerade erzählst, ich bin halt 2008 mit Triathlon angefangen, habe vorher immer nur, also ich habe Triathlon vorher immer mal geguckt so ein bisschen oder mitbekommen, was da passiert ist mit Fares, Norman und so, bevor ich aktiv 2008 mit Triathlon angefangen habe, aber auch immer nur Ironman Hawaii.
Genau.
So, ne? Das war auch ganz klassisch mein Zugang dazu. Und von Nizza und so diesen ganzen Geschichten habe ich gar nichts mitgerichtet. Und 2008, wo ich dann selber aktiv mit Triathlon angefangen habe, da war das kein Thema mehr. Von daher kenne ich diese, habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt.
Genau. Ja, also.
Aber was für eine geile Story, dass er da mit Tapete ab.
Voll, das war mega, also ist halt wirklich ein absolut legendäres Rennen und immer diese Promenade d'Anglais, also das ist halt auch ein Begriff, wenn du halt schon so früh mit Triathlon angefangen hast, weil das Rennen dann ganz anderen Stellenwert hatte, genauso wie damals der Powerman Zofingen, also der Grand Prix des Triathlon war Nizza musstest du gewinnen, Zofingen musstest du gewinnen und Hawaii musstest du gewinnen, das waren so die drei großen Rennen und dann, klar, irgendwann war Rot dann auch, hatte so Ironman European Championship, hatte natürlich auch einen riesen Stellenwert. Und Rot, finde ich, ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo du siehst, dass die Geschichte letztendlich viel wichtiger ist als der Titel, weil Rot es ja auch geschafft hat, auf das Label Ironman zu verzichten. Natürlich hatten sie dann so 2, 3, 4 Jahre, wo du gedacht hast, in welche Richtung geht das jetzt? Klappt das überhaupt? War dann aber auch irgendwie so ein Wechsel, wo Detlef Kühnel, der halt das Rennen groß gemacht hat, weggegangen ist. Papa Walkshöfer, Felix Walkshöfer hat das Rennen übernommen. So, und es hat ja auch noch Bestand. Und es ist ja immer noch Best Old Race, so wird es ja genannt. Und ich finde auch da habe ich jetzt dann auch drüber nachgedacht, so im Vorfeld, weißt du halt einfach, und deswegen ist es auch so ein Festival mittlerweile geworden, du weißt halt einfach ganz genau, du gehst zur Bäckerei Schmidt und da triffst du alle. So, das ist irgendwie so, das ist so dieser Klassiker. Oder du weißt, du gehst morgens, Freitagmorgen gehst du zum Kanal, da machen dann alle nochmal ihr Testschwimmen oder Samstagmorgen so Check-in. Das ist ja auch so diese Bilder jetzt vom Pier. Ich meine, du hast vorher halt die Bilder gesehen, so dieses, ich finde, das war immer so das Wiegen beim Boxen, wenn dann so alle Posen kommen dann da am Pier an, einer austrainierter als der andere, Christian Blumfeld springt da rein und hat noch 2, 3 Kilo mehr als alle anderen, ist ihm völlig scheißegal, dann werden Faxen gemacht und dann schwimmen da irgendwie die Einheimischen mit ihren Hunden, das sind ja so die Bilder, die im Vorfeld um die Welt gehen und wo du halt einfach denkst, ah, wie cool, dann stehen sie da unter dieser total spartanischen Dusche neben dem Klo, weißt du, so dieses Häuschen da auf dem Pier, wo du dann weißt, da wird die Wechselzone aufgebaut. Und das sind ja so diese ganzen Sachen, die jetzt halt auch fehlen. So, klar, siehst du jetzt dann irgendwelche Bilder von dem Strand da mit den Steinen, aber es ist halt nicht das Gleiche, weil dieses Ritual noch nicht da ist. So, und in Rot hast du das halt auch. Da weißt du ganz genau, Freibad Rot, da schwimmen sie dann nachher in der Vorwettkampfwoche. Also du kennst halt so diese nostalgischen Punkte.
Ja.
Und das hat Rot hat das ja auch geschafft, weil Rot hat die Geschichte, Rot hat die Tradition und da ist es völlig egal, ob da Ironman draufsteht, ob da Challenge draufsteht oder ob das gar keinen Namen hat. Und der Rot-Champ ist halt einfach, du weißt ganz genau, alter Detlef hat Rot gewonnen, der hat die da pulverisiert, der hat eine Performance gemacht. Absoluter Wahnsinn. Das finde ich jetzt halt irgendwie ganz cool. Dieses Bild, das hat, glaube ich, auch Detlef gesagt. Ich merke gerade, ich habe mich doch mehr mit dem Rennen beschäftigt.
Ach, Nils.
Gesagt.
Aber das ist einfach schön. Also dich im Podcast zu haben, das ist immer so eine Bereicherung. Ich lerne jedes Mal so viel dazu, noch so richtig so ein Schwenk in die Triathlon-History. Und ich kann jetzt auch schon mit Nizza viel mehr anfangen. Weil ich jetzt einfach schon so, eigentlich hätten wir noch Hell on Wheels wieder dazu holen müssen hier, dass der mal von der Geschichte erzählt von Nizza, wie sie sich 5-mal auf die Fresse gepackt hat. Und also war das noch die gleiche Abfahrt auch, die es jetzt ist? Das wäre halt interessant zu wissen. Oder war es noch eine andere?
Naja, sie war ja, wie gesagt, ein bisschen kürzer. Es waren ja nur 120 und keine 180. Aber ich denke, das wird ähnlich da reingegangen sein. Klar, ja. Das ist ja direkt in die Seealpen. Ich weiß nicht, aber weiß es, dass es halt in dem Jahr auch ein Regenrennen war. Und dadurch war es natürlich brutal. Also wenn du, klar, auf nassen Reifen, damals sind dann noch alle 26 Zoll gefahren und sowas alles.
19 Millimeter?
19 Millimeter 11 Bar. Ja. Da bin ich gestern auch drüber gesprochen. Maximaler Druck. Und da habe ich dann gestern auch erzählt, dass es für mich gar nicht so leicht war, weil ich ja damals 62 Kilo gewogen habe und auch die Pumpen nicht so gut waren. Pump mal mit 62 Kilo und ich bin jetzt auch nicht so ein Viech.
Gott, jetzt habe ich ein Bild im Kopf.
11 Bar. Ja, ich bin immer so hochgesprungen. Weißt du, ich habe immer so diesen letzten Hub. Dann habe ich in der Wechselzone, ich war eigentlich
mir wird ganz warm gerade.
deswegen bin ich auch immer so schlecht, deswegen bin ich auch immer so schlecht geschwommen, weil ich vom Aufpumpen der Reifen so platt war, dass ich keine Performance mehr ins Wasser bringen
kann. Großartig. Und du hattest wahrscheinlich auch in den Kurven richtig gute Kurvenlage. Also wenn es dann nass ist, 19 mm, 11 keine Bar Chance. Kurve, kein Grip.
Keine Chance.
Das da bist du, pass auf. Da bist du um die Kurve gefahren, wie jetzt mit Duct Tape um den Reifen.
So war das. So war jede Abfahrt.
Ach, herrlich. Ja, geil, ey. Aber das war super. Da war so ein Ausflug da hin. Und du hast gesagt, du hast dich schon mehr mit dem Rennen beschäftigt, als du dann doch zugeben bist. Also siehst du, das läuft dann doch unterbewusst alles irgendwie ab. Lass es doch mal ins Eingemachte gehen jetzt irgendwie. Wir haben eben schon mal philosophiert. Und
ja, wollte ich sogar.
Wolltest du sogar?
Weil das Bild, das hatte ich nämlich im Kopf, weil wir ja auf Rot zu sprechen kamen. Ja. Und in Rot, das ja für Ditlev so eine Monster-Ehre war, von Jan Frodeno umarmt zu werden. Das fand ich irgendwie so krass. Ich meine, der Typ hat da gerade das Rennen wirklich dermaßen pulverisiert, hat da vermutlich eine der besten Performances gezeigt, die ja im Triathlon Langdistanz je gezeigt wurden. Es war ja wirklich extrem beeindruckend. Und dann freut er sich halt darüber, dass ein Jan Frodeno ihm im Ziel empfängt und die Medaille überreicht. Und zu dem Zeitpunkt hätte vermutlich keiner damit gerechnet, dass Jan es schafft, in Nizza jetzt auf Augenhöhe zu stehen und dass die zwei für mich absolut mit zu den Top-Favoriten gehören. Also das finde ich schon cool, wenn du halt einfach siehst, was da innerhalb der letzten 3 Monate, 4 Monate passiert ist, dass Frodo es tatsächlich geschafft hat, sich da in eine Rolle zu bringen, dass er halt einfach dazugehört. Dazu passend habe ich auch einen amerikanischen Artikel gelesen, der sehr interessant war, dass für Dan das eigentlich so klar war, okay, das wird jetzt so das letzte Rennen dieses Jahr, Nizza. Wir machen nochmal so eine Vorbereitung, die natürlich gut ist, aber die absolut auf der sicheren Seite ist. Und dann hat er wohl irgendwie so die ersten Wochen geplant, oder ich weiß nicht, ob er dann auch Frodo so die Makroplanung geschickt hat. Nee, ich glaube, er hat die ersten Wochen geplant. Und dann hat Frodo halt sofort gemerkt, dass Dan ihn in Anführungsstrichen schonen will und hat gesagt, sag mal, Dan, was machst du hier eigentlich? Ich fahre nicht nach Nizza, um da mitzumachen, ich fahre nach Nizza, um zu gewinnen.
Geile Story.
Und das ist schon wieder so diese Mentalität, wo du denkst, Alter, was ist das für ein Typ? Und ab da hieß es halt einfach ganz klar, jetzt wird hier jeder Tag wird geguckt, wie kann ich, wie weit komme ich? Und das war, glaube ich, auch in dem Breakfast with Bob Video mit Frodo. Der hat einfach gesagt, der richtig große Unterschied ist halt, dass er jetzt für das Vor- und Nachbereiten der Trainingseinheiten investiert er am Tag 2,5 bis 3 Stunden.
Boah.
Also damit er halt einfach nur imstande ist, das Training durchzuziehen. Mobility, wahrscheinlich dann halt einfach Nachbereitung Physio und Co. Und das ist natürlich Zeit, die er sonst auf der Couch hatte liegen können oder dann wahrscheinlich einfach noch eine zusätzliche Einheit machen konnte. Und er meint, das ist so, da merkst du halt einfach tatsächlich, dass er jetzt halt 42 ist und dass es halt nicht mehr so funktioniert wie bei einem Ditlev, der Mitte 20 ist oder Anfang 20 ja sogar erst. Also das ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das fand ich auch, gerade jetzt auch als dich, Neupapa, kann ich voll nachvollziehen, dass er auch gesagt hat, dass ihm halt so die Zeit mit der Family, Fußball spielen. So, das ist so, natürlich, wenn du mit deinem Kind buffst, das habe ich jetzt in der Zeit vor der Einschulung auch gemerkt, das ist jetzt nicht so, dass du sagst danach, okay, ich gehe jetzt mal einen 30-Kilometer-Lauf machen oder 25-Kilometer-Lauf oder du kommst aus einer Art einer Einheit und gehst mit dem Junge buffen und ich glaube, der Sohn von Frodeno ist genauso alt wie Kasper oder ein Jahr älter. Alter Schwede, das wirst du auch merken. Also, ich weiß nicht, was für ein Haut-drauf-Kind du bekommst, aber die fordern einen halt schon und das ist dann nicht mehr so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal easy hier ein bisschen kicken, sondern du bist danach wirklich fertig. Du bist halt einfach platt so und er meint, ihm fällt das halt einfach wahnsinnig schwer, auf diese Zeit zu verzichten, weil die Jahre ja auch wirklich nie wieder kommen. Also diese Zeit, die du hast mit den Kindern 6, 7, 8, 9, 10, so das zu teilen, es ist ja mega gut und da möchte er halt nicht drauf zu verzichten, weil auch das war sehr, sehr interessant. Mark Allen zum Beispiel gesagt hat, dass er Frodo auch in der Favoritenrolle sieht, weil er vermutlich das gleiche Mindset haben wird, wie Mark Allen es 95 hatte, als er Hell on Wheels ja noch abgefangen hat. Er hat halt gesagt, er hat sich gar nichts mehr zu beweisen. Er wusste, das ist jetzt mein letzter Start auf Hawaii. Ich habe dieses Rennen 5-mal gewonnen. Ich will noch einmal alles aus mir rausholen. Mark Allen war ja vergleichbar mit Frodo auch so ein Typ, der unglaublich stark im Kopf war. So der Zen-Master, der halt einfach die Leute dann, ich meine, der ist ja wirklich mit 15 Minuten Rückstand auf Hell on Wheels losgelaufen und Thomas ist ein 2,46er Marathon gelaufen. Deswegen musste Mark Allen diese 2,39 laufen, um dieses Rennen noch zu gewinnen. Und wenn du halt losläufst und du hörst die ganze Zeit, dass der Typ vor dir in Vierer-Split läuft, dann denkst du ja nicht, okay, den hole ich jetzt. Aber er hat halt einfach das geschafft, sich in so ein State of Mind zu begeben, dass er Thomas noch geholt hat, weil er halt gesagt hat, es ist völlig egal, das ist mein letztes Rennen, ich hole jetzt nochmal alles raus. Und damit wurde dann natürlich Frodo auch konfrontiert und dann hat Frodo gesagt, ja, das stimmt zum Teil, dass er so dieses Mindset hat. Aber bei Frodo, und das finde ich halt einfach echt faszinierend, dass du das meiner Meinung nach auch spürst, der hat eigentlich noch voll Bock auf den Lifestyle. Der liebt immer noch so sehr dieses Grinden, dieses täglich an sich arbeiten, rausgehen, gucken, wie schaffe ich es besser zu werden, dass er eigentlich nicht will, dass es aufhört. Also ich glaube, der hätte tatsächlich, wenn der fitter, also jetzt gesünder wäre oder sich schneller regeneriert oder ein anderes Setup hätte, hätte der eigentlich noch Bock darauf. Aber so die Kehrseite der Medaille, halt einfach wirklich dieses 2,5 Stunden, 3 Stunden am Tag daran zu investieren, dass du überhaupt trainieren kannst, gepaart mit dem Verzicht, dass du nicht mitbekommst, wie deine Kinder groß werden. Der Preis ist halt zu groß. Aber eigentlich hat er noch total Bock. Und er sagt, das war jetzt auch eine ganz schwierige Phase für ihn, weil das halt einfach so ein Rollercoaster der Gefühle war, auf und ab der Gefühle war, weil er schon auch täglich merkt, dass er richtig, richtig Bock hat. Und das kam, finde ich, auch sehr cool, so bei diesen kleinen Reels rüber, die dann Frodo auch gezeigt hat, dass du merkst, dass der eigentlich noch Bock drauf hat. Also so dieses Miss It, also ich werde es schon vermissen. Das hat er dann ja auch so gepostet. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht noch mitbekommen hast, weil das jetzt schon so eine Woche her ist. So die letzte Track-Session.
Ja, die habe ich gesehen.
So, und das ist ja schon, wo dann Tilsen auch geschrieben hat, jetzt werde ja sogar ich sentimental. Und das ist natürlich schon abgefahren. Ich meine, stell dir mal vor, was der Typ für ein Leben gelebt hat. Und dann bist du wirklich auf dem Track und weißt, das ist die letzte Track-Session.
Ja, also als Profi so, ne? Ich wette, der Typ wird auf jeden Fall noch die eine oder andere Track-Session, brauchen wir gar nicht drüber reden.
Dafür ist er auch viel zu eitel. Nimmt er 1% Körperfett zu in seinem ganzen Leben.
So ist es.
Aber das ist ja, wie jetzt ja Mark Allen oder Dave Scott auch. Ich meine, die Typen, die triffst du auf Hawaii normalerweise, auch das ist halt auch so ein Punkt, dann siehst du die ja auch. Und da bist du als Triathlon-Fan natürlich auch, wow, krass, Mann, das ist hier Mark Allen, Dave Scott. Die sehen ja immer noch so fit aus, als wenn die was weiß ich was machen würden. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen, Dave Scott zum Beispiel, als wir auf das Alter zu sprechen kamen, Dave Scott war ja raus, der hat ja seine Karriere beendet und dann ist er ja im Alter von 42 nochmal zurückgekommen auf Hawaii, das war ja ganz abgefahren und ist ja nochmal Zweiter geworden. Mhm. Mit 42 Jahren, nachdem der jahrelang raus war und ist dann ja 3 Jahre später nochmal wiedergekommen, mit 45 und ist mit 45 Fünfter geworden.
Ja, warten wir mal ab, wie Frodo das machen wird.
Ja, das habe ich
auch schon
überlegt.
Geschichte wiederholt sich ja immer wieder.
Das habe ich halt auch schon überlegt, weil natürlich, wirklich, das ist so ein Spiel, was ich auch schon gespielt habe. Für mich ist er tatsächlich der Favorit.
Ja, also für mich ist so, also das, was du eben gesagt hast, dann Frodo zu fragen, ob er das gleiche Mindset hat wie Mark Allen und so, ich glaube, das kann man gar nicht sagen oder wird Frodeno nie beantworten, weil Frodeno will nicht mit 12 Minuten Rückstand vom Rad steigen und dann ruhig bleiben und hinten wen auflaufen, sondern der ist ein Typ, der schwimmt vorne, der will vorne Radfahren und der will vorne laufen und am liebsten Start-Ziel-Sieg hinlegen. So, das ist, glaube ich, für ihn das allergrößte der Gefühle, wenn er als Erster mit aus dem Wasser steigt, vorne mit Rad fährt und dann einfach vorne läuft. Ich glaube, für ihn gibt es nichts Geileres.
Sorry, dass ich einhake, glaube ich nicht, weil was ja auch ein ganz wichtiger Punkt war, auch das hat Dan nochmal gesagt, war Minneapolis. Da haben sie halt wirklich gemerkt, dass er das tatsächlich noch kann.
Ja.
Und Minneapolis ist ja, das ist ja sogar kürzer noch als Halbdistanz. Das spielt ihm ja eigentlich gar nicht in die Karten, weil, das hat er halt auch gesagt, die High-End-Werte, die sind nicht mehr so gut.
Ja, aber also, das ist, ich meine, trotzdem, du hast in Minneapolis, schwieriges Wort für mich, hast du ja genau das gesehen. Als von hinten Ditlev kam und nochmal richtig Zug in die Bude war, als Frodo im Bild war, auf dem Rad, der ist nach vorne gerutscht auf dem Sattel, der hat sich reingezogen in die Extensions, der hat gegrindet, um da nicht den Anschluss zu verlieren, dass da keiner wegfährt. Der ist da all out hinterhergefahren, dass er vorne mit dabei bleibt und in Schlagdistanz.
Ja, aber er hat das trotzdem taktisch so gemacht, dass er zum Beispiel bei Blumi vor 3, 4, 5 Jahren, wenn dann Blum fällt, auf den ersten 20 Kilometer überzogen hätte, gerade in der Situation jetzt, wo die beiden sich halt so betteln, da wäre Frodo safe mitgefahren. Weißt du, da hätte der so...
Wird jetzt sehr interessant, Minneapolis, du hast es ja gerade selber eigentlich die Antwort gegeben, finde ich. Minneapolis haben die beiden gemerkt, also Dan und Frodo, dass es noch geht. Ich glaube schon, dass der nach Ibiza selber auch so ein bisschen schon gezweifelt hat. Und natürlich gehst du dann anders in so ein Rennen ran und fährst nicht jede Attacke vom Blumenfeld, der vielleicht mit 500 Watt aus der Wechselzone fährt, wie auf der Kurzdistanz, nicht alles mit. Mit dem Selbstbewusstsein, was er jetzt wieder hat, glaube ich, könnte es auch wieder anders aussehen. Also
glaube ich nicht. Ich glaube, dass er schon seine Karten ganz, ganz schlau ausspielen wird. Ich glaube nicht, dass er beispielsweise in Camworth wird ja aller Voraussicht nach es probieren, wenn er vorne mit aus dem Wasser rauskommt.
Wird er ja nicht gehen. Das ist ja utopisch. Also in Camworth wird ja nicht vorne mit Frodo aus dem Wasser gehen.
Naja, das Problem ist natürlich, das habe ich auch überlegt, ist ein Überschwimmer gerade da. Josh Amberger hat sich nicht qualifiziert. Klar, Sam Laidlaw ist
jetzt
stark.
Ich glaube, Frodeno wird ehrlich gesagt...
Beckegaard ist raus, weißt du wahrscheinlich
ich weiß,
nicht.
Habe ich eben durchscrollen, habe ich das gesehen.
Genau.
Ich glaube, dass genau das der Fall ist. Oh, jetzt sind wir mittendrin schon, richtig geil. ich glaube, dass Frodo genau das natürlich versuchen wird, weil er selber so sich bewusst ist, dass alle denken, Detlef ist zu schwer am Berg. Ich glaube es überhaupt nicht und ich glaube, Frodo weiß das genauso, dass wenn der da halt mit, keine Ahnung wie viel, 500 Watt in den Berg reinfährt oder mit 440 Watt in den Berg reinfährt und das Ding einfach hochzieht, will Frodeno einfach schon eine Distanz zu Detlef haben, weil er weiß, im Schwimmen kann er den ein bisschen unter Druck setzen, also entweder im Optimalfall sogar schon droppen oder dem schon richtig viel Körner abverlangen.
Es wird auch ohne Neo geschwommen.
Es wird ohne Neo geschwommen.
Natürlich, spielt natürlich Frodo total in die Karten, gerade jetzt im Vergleich zu Detlef als Beispiel.
Genau, und ich glaube, wenn da keiner wie Amberger oder sowas Gas geben wird, dann wird Frodo das Heft auch beim Schwimmen meiner Meinung nach schon in die Hand nehmen.
Wobei er natürlich in Minneapolis Probleme hatte, vorne mitzuschwimmen.
Aber da waren ja auch ganz andere Jungs am Start.
Ja, klar, aber das ist ja trotzdem...
Also Aaron Royal und so, die Überschwimmer, da ist ja jetzt keiner dabei, wie du gesagt hast, ne? Also interessant wird auch Sam Laidlaw.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Sam Laidlaw ist natürlich da. Sam Laidlaw wird auch natürlich versuchen, eine Show zu machen. Also was heißt eine Show zu machen? Aber der wird natürlich, muss er ja irgendwie jetzt auch mal. Ansonsten wird es schon ein ziemlich vertracktes Jahr für ihn sein. Aber es sind halt weniger da. Flo Angert ist nicht dabei. Daniel Beckegaard ist jetzt nicht dabei. Josh Amberger ist nicht dabei. Also so die Jungs, die normalerweise auf der Langdistanz das Zepter beim Schwimmen in die Hand nehmen. Außer jetzt natürlich Sam Laidlaw, die sind nicht dabei, aber da kann sich natürlich schon eine Allianz bilden. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das war dann zum Beispiel auch so ein Gedanke, den ich hatte. Was spielen die Motorräder für eine Rolle? Spielen die große Rolle wie auf Hawaii?
Oh ja.
Denn das ist ja das, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass Frodo letztes Jahr in einer guten Form Hawaii gewonnen hätte. Ist total blöd, da jetzt drüber zu reden, aber der wäre halt safe bei Laidlaw dabei gewesen und ich bin davon überzeugt, dass Laidlaw deswegen so extrem stark Rad gefahren ist und auch gelaufen ist. Das war schon krass, wie die Kameramotorräder einfach da hingen und Frodo wäre dabei gewesen. So, das heißt, er wäre mit Laidlaw zusammen vom Rad gestiegen und dann hätte er den beim Laufen geschlagen und wäre so gerannt, dass ein Eden nicht rangekommen wäre. Ist jetzt aber auch völlig
egal.
Fokussier
dich auf Nizza, Nils. Bleib im Fokus.
Welche Rolle spielen die Motorräder jetzt in Nizza? Spielen die eine ähnliche Rolle, weil sie in diesen engen Abfahrten nicht so weit wegkommen und weil man da noch Bilder sehen will? Gibt es auf den Abfahrten nur Helikoptershots, dass die Motorräder komplett wegfahren?
Nee, die waren dahinter, also 73 WM, ich habe die noch wirklich präsent im Kopf.
Ja, aber auch da ist ja, hat ja Fred gesagt, du konntest nicht wegfahren, weil die Motorräder dahinter die immer wieder rangefahren haben. Doch, das hat er mehrfach
gemacht. Aber wenn du dir das nochmal anguckst, das Rennen, Rudi van Berg, der da richtig gut gemacht hat auf der Abfahrt, weil er ja lebt genau dort und diese Dinger in- und auswendig kennt, der ist ja, also Brownlee vorne gefahren und Rudi van Berg, der ist im Auflieger durch die Kurven geballert und hat da richtig Zeit aufgeholt und ist auch dann einfach an denen vorbei und ist weggefahren. Ich glaube, wenn du da Fahrskills hast, kannst du das schon. Das einzige Problem könnte sein, wenn du von hinten kommst und Fahrskills hast und dass du auf so ein Moped auffährst und dann vielleicht nicht vorbeikommst, dass sie dich blockieren. Das könnte ein Problem sein.
Genau, das meine ich damit. Was machst du dann? Weißt du, so, das sind so die Sachen, wo du halt überlegen musst, was für eine Rolle spielen die Motorräder? Weil natürlich ist es so, dass du am Ende den Weg von den Bergen zurück in die Stadt. Und das macht natürlich auch wahnsinnig was aus, wenn du dann die Dinger vor dir hast.
Ja.
Aber so, das sind auch so.
Aber lass uns die Motorräder mal ausklammern. Ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema History. Auf Hawaii können wir darüber reden oder bei anderen Rennen. Da wissen wir es
ja. Aber
es
ist natürlich auch total
mehr
spannend, weil es wieder so ein unberechenbarer Faktor ist.
Ja, logisch.
So.
Logisch.
So. Und, aber ich glaube schon, also was safe ist, ist, dass ich, dass das Rennen insofern schon komplett anders laufen wird, weil du nicht diesen großen Mainpack hast, den du auf Hawaii, also wo du in Hawaii dabei sein musst, dass du halt weißt, okay, du musst innerhalb kürzester Zeit, Sebi, Klassiker, verliert irgendwie 2 Minuten beim Schwimmen, fährt schon Alarm durch den Ort durch, um halt möglichst schnell diesen Sprung in die erste Gruppe zu bekommen auf dem Highway, damit er diesen Zug dahin bekommen kann. Oder Patrick ist in der ersten Gruppe dabei beim Schwimmen, kann aber nicht mitfahren, hängt dann zwischen den beiden großen Gruppen alleine, dann kommt von hinten die große Gruppe und Patrick kann nicht mehr mitfahren. Weißt du, so, das war ja auch schon dieses Szenario. Ich glaube, das ist, wird diesmal in Nizza komplett anders sein, weil du in Nizza halt sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, den Unterschied zu machen. Also du kannst ja rein theoretisch in der zweiten, dritten Gruppe sein beim Schwimmen und bist dann am Fuße des Anstiegs und investierst dann und fährst vor in die Gruppen, die halt nicht mehr vorne mitfahren können. Also so diese Skills, das ist schon cool. Das Radfahren hat eine ganz, ganz, ganz andere Bedeutung. Und natürlich, das ist ja einfach Gesetz der Serie, je früher du weiter aus dem Wasser rauskommst, Rudi van Berg ist ja eigentlich auch so ein Typ, der ist ja auch Frontpack-Schwimmer, oder?
Ja,
der kann
ja,
doch eigentlich, der kann doch auch mit Laidlaw und Frodo wahrscheinlich mitschwimmen. So stark nicht?
Ich habe ihn jetzt echt lange nicht mehr racen sehen. Ich weiß es gar nicht, wie er dabei sein wird. Aber normalerweise ist Rudi immer auch Frontpack-Schwimmer oder so ein bisschen dahinter. Also,
ach, okay. Das ist natürlich einer, mit dem, das hilft ja auch, wenn du einen Local vor dir hast, die Abfahrten runterzufahren. Also das ist natürlich einer, besser geht's wahrscheinlich nicht, als den vor dir zu haben.
Ja.
Der ist relativ groß, der kennt sich aus. Du weißt ganz genau, wenn du fahren kannst, was ein Frodo kann. Wenn der Typ vor mir im Aufsatz durch die Kurve geht, bleibe ich auch im Aufsatz. Da muss ich nicht an die Bremsen gehen. Solche Sachen. Also das ist halt.
Doch, ich glaube, der schwimmt da vorne mit. Ich glaube, der schwimmt auch da vorne mit. Wenn da nicht jetzt irgendwie ein Aaron Royal oder sonst was dabei ist oder Frodo es nicht unbedingt wissen will, dann wird Rudi van Berg schon dabei sein.
Genau. So, und das ist einfach echt insofern ganz cool, dass du wirklich nicht, du kannst das Rennen halt nicht so vorhersehen.
Wollen wir es einfach mal probieren? Ganz konkret.
Ja, du hast ja die riesen Unbekannte, ich nenne es jetzt einfach mal politisch korrekt oder inkorrekt, die French Connection.
Genau. Ja.
Weil die French Connection, das ist ja wirklich so Chevalier, Mignon, weiß ich nicht wen noch alles. Du hast da ja so viele starke Franzosen. Wer hier der Europameister in Hamburg, der, na, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Der Hamburg gewonnen.
Dennis Chevreau.
Dennis Chevron, genau, solche Jungs. Ich meine, die das ist deren Heimrennen.
Ja.
Das ist für die, das ist ja die Chance des Lebens, da jetzt ganz, ganz, ganz vorne ins Rampenlicht zu fahren. Und da hast du ja irgendwie 4, 5 Leute, die wir gar nicht so richtig kennen. Natürlich kennen wir sie, aber jetzt Stärken, Schwächenprofil, wie sind die drauf? Also, das ist ja auch so dieses Ding. Die sind stark, die gewinnen auch Rennen, aber jetzt ist ja der Punkt, wo alle in Peak sind.
Ja, ja.
Jetzt sind alle gepeakt.
Ja.
Weißt du, das ist eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte. Das ist jetzt nicht einfach nur Nizza oder einfach nur Ironman European Championships. Das sind jetzt halt die Weltmeisterschaften. Jetzt müssen alle die Karten auf den Tisch legen und jetzt zählt.
Ich glaube.
So. Und das ist natürlich, das ist schon auch cool.
Das ist voll cool. Also ich glaube, dass so diese Renndynamik und alles, dass sich dieses ganze Ding, alle fokussieren sich oder überlegen auch mit Watt pro Kilo auf diesen Berg und sonstige Geschichten. Aber der kommt ja auch am Anfang, ne? Also ich glaube, dass es vom Rennverlauf so sein wird, es könnte wirklich so kommen, ne? Dass, wie du gesagt hast, dass das Schwimmen gar nicht so ultra, ultra schnell ist. Wenn nicht Frodo für sich entscheidet oder Laidlaw für sich entscheidet, wir machen das jetzt so hart es geht. Und das könnte ja auch eine krasse Allianz sein, Laidlaw und Frodo.
Ja, das werden sie schon machen, weil die keiner hat Interesse daran, dass ein Detlef wie in Rot
ja.
mit denen aus dem Wasser rauskommt.
Okay, dann gehen wir mal von dem Szenario aus. Die geben Gas, gehen vorne aus dem Wasser und geben erstmal richtig Gas, die zwei, und sind vielleicht vorne weg. Und ich glaube, dann wird Frodeno seine Karten und diese Erfahrung einfach ausspielen und den Heißdüse Sam Laidlaw einfach komplett vorne fahren lassen und nur hinter ihm bleiben,
den
schön arbeiten lassen und auch am Anstieg. Und dann ist für mich das entscheidend. Ich glaube, so Leute wie Clément Mignon, die leichteren Fahrer, Bradley Wise, sonst was, die ein bisschen langsamer schwimmen eventuell. Ich glaube, dass die alle versuchen werden, auch ein Detlef, an diesem Anstieg so schnell es geht nach vorne zu kommen oder da wirklich powern. Und dann wird's interessant, wie die Gruppen, also wie viele sind da zusammen an diesem Anstieg und setzt da irgendwer wirkliche Attacken und irgendwer versucht mitzufahren mit aller Gewalt. Und ich glaube, das wird die erste rennentscheidende Phase sein. Also wer fährt hart, aber smart? Also wer überzieht nicht und wer schießt dich schon ab, einfach aus zwei Gründen. Einmal, du brauchst noch ein bisschen Mindset und Klarheit für die Abfahrt, dass du die wirklich auch noch schnell runterfahren kannst. Wenn du oben schon komplett dizzy ankommst, dann wirst du auf der Abfahrt im Worst Case stürzen, so wie man es bei Andy Dreiz bei der 73 WM gesehen hat.
Wobei das ja nicht sein Fehler war.
Ja, aber also,
du meinst bei der Ironman WM.
Bei der 73 Ironman WM, genau. Ja.
Als das Motorrad in ihn reingeht.
Ja, aber so was passiert ja auch immer, wenn man. Nee, das war. Motorrad war auf Hawaii. Andy Dreiz ist auch gestürzt in Nizza, 73 WM, auf der Abfahrt.
St. George.
Nein, Nizza. 73 WM, so, Nizza ist Andy Dreiz auf der Abfahrt gestürzt, ja.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Alles klar.
Genau, und also ich weiß auch nicht mehr genau, warum das war, ne? Aber es soll jetzt auch gar nicht auf Andy bezogen sein, aber sowas.
Ah, sorry, ich hatte St. George im Kopf. Ja. Da war das, glaube ich, ein Motorrad.
Genau.
Da ist er auch gestürzt, das war nicht sein Fehler. Genau. Nizza, klar, fair enough, hatte ich das logisch.
Genau.
Ja, war Gedankenfehler meinerseits.
Genau, und da ist es so, das kann dann passieren. Und wenn wir mal so sehen, wo sind denn eigentlich auch, wenn wir dann Hawaii wieder nehmen oder jeden anderen Ironman, diese rennentscheidenden Moves passieren halt oft bei 130, 140 Kilometer. Wer da nochmal Saft hat und eine Attacke gehen kann, dann gehen auf einmal noch Lücken auf, die auf einmal in 20 Kilometern nochmal 2-3 Minuten sein können, ganz, ganz schnell, wenn da noch wer kann und nicht. Und ich glaube, dass das dieses interessante Ding wird, dieses Flachstück wieder, wenn es zurückgeht. Und da ist dann wieder die Frage, wer ist noch mit dabei? Und wenn das nachher wirklich eine entscheidende Schlüsselstelle wird, dann reden wir wieder nicht über Watt pro Kilo, sondern dann reden wir wieder über Power und Aero, wo dann wieder die Altbekannten wie auch auf Hawaii, Ditlev, Frodeno, Laidlaw, die wieder im Vorteil sein können gegenüber den leichteren Athleten wie ein Patrick, Clément Mignon und sonst was. Also ich glaube, du hast hier ein bisschen was von allem. Es ist nicht so krass auf Watt pro Kilo bezogen, wie alle oder sehr viele drüber sprechen, weil vor allen Dingen entscheidend sein wird, was ist bei Kilometer 130, 140? Wer hat da noch Power? Wer setzt da eine Attacke? Und dann ist der Berg vorbei. So, und das ist eigentlich, ist ja immer, also ich meine, das ist dieser alte Spruch, den Fares gesagt hat, 100 Kilometer beim Ironman schnell fahren kann jeder Profi.
Ja, ja.
Alles, was danach kommt, das ist das Entscheidende. Und ich weiß gar nicht, ich habe nicht genau geguckt, wann kommt der Berg? Der kommt ja relativ am Anfang. Der ist ja auch bei 100 schon vorbei, oder?
Naja, du fährst ja erstmal hin.
Ja.
Ich glaube, du brauchst so 20, 30 Kilometer, bis du da bist. Ja. Dann hast du den ersten Anstieg. Dann fährst du relativ lange auch auf dem Hochplateau. Also das ist ja das Interessante, wo sich dann diese Allianzen ja auch quasi gebildet haben können oder wo du dann aber oben ein Hochplateau hast. Dann hast du eine Abfahrt, dann hast du, glaube ich, nochmal so einen kleinen Zwischenanstieg, der dann aber auch nicht besonders steil ist. Und ich glaube, es sind tatsächlich noch am Ende nochmal 30 Kilometer, die du dann zurückfährst vom Anstieg zurück. Und du weißt selber, ich meine, letztendlich hat da auch Laidlaw letztes Jahr in Kona den Unterschied gemacht.
Genau.
Und wenn du da dann halt natürlich den Unterschied noch machen kannst, und das ist ja dann auch ein ganz großer Unterschied, wie kommst du aus der Abfahrt, was du gesagt hast, wenn du halt da, du kannst vielleicht mitfahren, aber bist halt mental völlig fertig, so wie Görke gestern mit seinen gepflegten Reifen, so, weil die zwei Jungs dann halt doch im Adrenalin dann irgendwie vorwegdrücken. Also ich war wirklich von den Beinen her nicht platt, ich war halt einfach gestresst.
Ja.
Und das ist ja eine ähnliche Situation. Genau. Du fährst die Abfahrt mit runter und dann kommst du in dieses Flachstück, denkst auch irgendwie, okay, alles gut. Nutrition ist auch so ein Ding. Wie schaffst du es, dich in der Abfahrt gut zu verpflegen? Dass du halt dann nicht auf einmal 30 Minuten lang nur die Hände am Lenker hast oder 20 Minuten, ballerst da ja nicht so lange runter. Aber dass du halt auch daran denkst, vor der Abfahrt dich nochmal zu verpflegen, weil dann ist halt konzentrationsgefördert. Und dann werden mit Sicherheit 2-3 Leute sein, die dann unten aufschlagen und merken, oh fuck, ich habe ja jetzt irgendwie die letzten 20 Minuten gar nichts zu mir genommen. Und dann auf einmal kassierst du halt, ehe du dich versiehst, 4, 5, 6, 7 Minuten. So, und dann ist natürlich die gleiche Dynamik auch. Das ist ja auch wieder so dieses Faszinierende an den Wendepunkten. Du hast ja an der Promenade d'Anglais einfach 5 Kilometer raus, 5 Kilometer rein oder 5,25 hin und zurück. Das heißt, du siehst die Leute ja auch permanent. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Und denk mal beim Ali Drive, der allererste Wendepunkt. Das ist so der erste Zeitpunkt, wo sie sich sehen. Das nächste Mal sehen sie sich am Wendepunkt unten im Energy Lab, also bei Kilometer 30. Mhm. So, das ist ja, und dazwischen weißt du nicht, wie sieht der andere aus. Jetzt siehst du dich aber halt alle 5 Kilometer, sprich alle 18 Minuten siehst du dich und siehst, okay, wie geht's dem einen? Wie, was hat er für eine Motorik? Wie läuft der? Das ist natürlich auch die Gefahr zu überziehen total groß, weil du weißt ja selber, beim Wendepunkt sieht der Abstand immer nur halb so groß aus. Dann denkst du, oh geil, ich bin ja gleich dran.
Ja,
und dann sagst du halt, okay, jetzt gebe ich richtig einen rein. Und auf einmal merkst du dann bei Kilometer 30, puh, der Abstand wird ja nicht geringer. dann haut der Erste vielleicht einen raus. Also das wird schon auch ein definitiv ein Rennen sein mit anderen Mindgames, halt nicht so dieses Mark Allen, Jan Frodeno-Style, ich mache das Ganze jetzt mit mir alleine aus, sondern eher so ein Battle, ja, wie vielleicht bei der Kurzdistanz oder so, wo du dich halt öfter mal siehst und wo du siehst, wie geht der andere, oder halt auch tatsächlich ein bisschen so die PTO-Rennen, wo du halt einfach öfter die Konkurrenz im Blick hast, was macht die Konkurrenz, wie entwickelt sich das Ganze. Und also das ist ganz klar, auch durch diese große Unbekannte, spannend wird es natürlich megamäßig. Also ich finde es auch wirklich unglaublich schwer zu sagen, wer auf dem Treppchen steht zum Beispiel. Also Top 3 können wir ruhig machen, machen wir auch immer. Ich glaube wirklich, ich hoffe einfach nochmal so ein bisschen auf Minneapolis, dass Frodo das Ding wirklich gewinnt, weil das wäre einfach, boah, das wäre unfassbar, gerade auch auf dieser Strecke, die halt einfach nicht für ihn gemacht ist. Wäre es Kona, würde ich sagen, es geht kein Weg an ihm vorbei. Jetzt hast du natürlich einfach andere Leute, also auch beispielsweise auch auf den Ditlev. Ich glaube, dass der hätte gegen Frodo in Kona keine Chance. Ich glaube auch nicht, dass Ditlev das Ding gewinnen wird. Ich glaube, dass ihn auch so diese PTO-Rennen relativ viel Körner gekostet haben. Also das war einfach, ich glaube, das ist auch immer dieses, immer wieder sich zu motivieren, gegen die Besten der Welt zu starten. Dann dieses Vorgeplänkel, was für uns als Fans und Zuschauer natürlich total gut ist. Aber wenn du noch relativ neu in diesem Game dabei bist und Ditlev ist ja auch gefühlt eher so ein introvertierter Typ, oder ich meine, ich habe ihn auch schon bei der Siegerehrung in Rot erlebt und sowas alles, also das ist ein introvertierter Typ, der nicht gerne im Rampenlicht steht. Ich glaube, das kostet dann doch auch ganz schön viel Körner und ich sehe ihn jetzt nicht in der Rolle des absoluten Top-Favoriten, ich sehe ihn eher irgendwie so zwischen Platz 3 und 5. Genauso wie Sam Laidlaw, für den es, glaube ich, auch extrem schwierig ist, jetzt unter Beobachtung zu sein. Dann jetzt natürlich auch noch so seine Hausstrecke, also ich glaube, dass der wieder kein gutes Rennen haben wird. Unglaublich gespannt bin ich auf Patrick. Also bin ich wirklich krass gespannt, weil der wird einen schnellen Marathon laufen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das war schon im Allgäu, ihn laufen zu sehen. Er hat echt Spaß gemacht. Frodo wird das definitiv registriert haben, dass ein Zipund gegen ihm weggeschwommen ist im Allgäu. Also das wird ihm auch nochmal so ein bisschen Motivation bereitet zu haben, vielleicht Patrick dann auch schon beim Schwimmen zu droppen, weil war vor 3 Wochen und da kann man das Blatt jetzt nicht komplett drehen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, aber ich bin auch sehr gespannt, wie Patrick halt läuft, wenn er wirklich auf dieser Strecke All-In gehen musste, denn er hat in Rot, das muss man auch sagen, er ist natürlich stark gefahren, aber er hat wirklich auch extrem viel Zeit verloren auf Ditlev, also das und Laidlaw dann ja auch in dieser Konstellation, also das war schon echt eine Packung so, und wenn das in Nizza ähnlich läuft, dann wird auch ein 2:30, 2:31, 2:32er Marathon nicht klappen, also nicht reichen, sorry, klappen schon, das traue ich ihm schon auch definitiv wieder zu, aber das wird dann halt nicht reichen. Aber der kann halt auch einer sein, der gerade auch mit seinen Skills, der kann halt richtig gut bergab fahren, hat mit Björn auch einen Trainer, den entsprechend eingestellt haben wird. Also, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Patrick auch auf dem Treppchen steht.
Also, was ist dein Treppchen? Das waren jetzt viele Namen.
Ich tippe, Frodo gewinnt. Aha. Vor Patrick wäre natürlich schon, das wäre schon echt.
Ich krieg Gänsehaut.
Sag ich jetzt einfach mal. Und dann glaube ich, und das ist jetzt so ein bisschen so wischiwaschi, aber einer der French Connections.
Lass ich gelten, weil.
Die French Connection landet auf Platz 3.
Mignon, Chevreau.
Werbemar, Chevalier.
Chevalier.
Keine Ahnung, einer der French Connection landet auf dem Treppchen.
Lass ich dir ausnahmsweise mal durchgehen.
Und Ditlev wird undankbarer Vierter.
Ich habe eine, eine Sache wollte ich noch eben drauf zurück. Ist mir noch eingefallen, weil du hast so schön gesagt, bei der Wendepunktstrecke. Oh ja, dann kennst du das ja, wenn man auf wen aufläuft am Wendepunkt, dann sieht das näher aus, als es ist, und dann pusht man. Ich kann da nicht mitreden, ich kenne das nur andersrum. Ich bin durch meine guten Schwimmen und Radskills eher immer weiter vorne gewesen, und beim Laufen sehe ich nur, Scheiße, die kommen richtig schnell nah von hinten. Und dann, bei mir ist es auch nicht so, dass ich dann doch weiter weg bin, sondern die kommen dann auch relativ schnell von hinten. Also ich kann dir da nichts zu sagen. Da muss ich einfach auf deine Einschätzung jetzt vertrauen, wie du gesagt hast. Und hoffe mal, dass es beim Laufen so sein wird, dass da auch, Radfahren haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, aber auch beim Laufen so ein bisschen das Gummiband auf und zu geht. Und ich glaube auch, dass wir durch einfach durch diese Gegebenheiten noch mehr Dynamik auf der Laufstrecke haben werden, als wir es von Hawaii kennen, wo ja oft das Laufen gefühlt manchmal auch ein bisschen langweilig ist, außer wenn so ein fliegender Patrick von hinten kommt und alle einsammelt. Ich glaube, Thema Ditlev, was du gesagt hast, PTO-Race haben Kraft gekostet und so, ich habe so ein bisschen die These, dass der Typ nach dem, was er in Rot gemacht hat und gesehen hat auf der langen Distanz, was er da kann einfach, dass er alles auf Nizza gesetzt hat und diese PTO-Dinger aus vollem Training einfach mitgenommen hat und auch nicht groß getapert hat und dann war es noch mit Hinfliegen, mit Jetlag und sonstigen Themen. Ich glaube einfach, weil er ja da auch Magen-Darm hatte, das spricht so für mich immer mit diesem Jetlag-Thema und nicht so gut pennen und so, das ist, ich sehe das so, dass der voll alles auf Nizza ausgerichtet hat und ich denke schon, dass der dann ein Faktor sein wird, auch wenn er jetzt mit einem, wie du erzählt hast, so das bestätigt mich nochmal, mit so einem komplett abgelackierten Rad kommt, was noch dann 12 Gramm leichter ist.
Super, finde ich auch wieder richtig cool. Das ist auch, also kriegt er auch wieder die absoluten Style-Punkte. Und guck dir das auch nochmal an.
Ja, mache ich unbedingt gleich.
Er hat wirklich nur dieses Scott-Label und vorne dann auf dem Oberrohr so ein Ditlev-Logo oder so. Also einfach so plain und auch dann alles cool. Einfach so Black-Stealth-Bomber, sensationell.
Ja, also das ist, obwohl Kienle hatte das ja auch immer für so bergige Strecken und hat dann da nicht so gut performt. Also vielleicht ist das auch ein schlechtes Omen, wer weiß. also schauen wir einfach mal. Aber ich glaube trotzdem, dass der Typ das Ding am Sonntag abschießt. Also ich sehe Ditlev auf 1.
Okay.
Ich sehe Frodeno auf 2, weil er einfach ein ultra smartes Rennen machen wird. Aber jetzt werde ich, wenn ich das so sage, Frodo auf 2, ne? Mit diesem Rennen im Kopf von Minnesota fühlt sich das falsch an gerade.
Ja, Frodo wird nicht Zweiter. Ist Frodo schon mal irgendwo Zweiter?
Das fühlt sich
er ist nicht gut, aber Zweiter ist er, glaube ich.
Ich muss wirklich revidieren. Frodo. Und wenn er da ranrennt und vorbeirennt, Frodo ist Erster, Frodo gewinnt das Ding.
Wie in Hamburg, der ist kein Second-Place-Finisher. Ditlev gewinnt er oder wird Vierter.
Ditlev Zweiter und Patrick 3. Und ich werfe einfach nochmal so einen Podiumskandidaten mit rein. Du hast ja auch gecheatet mit der French Connection. Ich sag, wer noch so, also Dark Horses wird ja so Clément Mignon viel gehandelt oder Bradley Wise. Ich sag, eigentlich gar kein Dark Horse, aber ich sage, wer vielleicht auch nur das Podium einfach sich ersneakt, ist Peter Hemmerich.
Ja, nach Tallinn und den Asian Open natürlich definitiv ein Kandidat.
Ja, und auch nach
ganz
Hamburg.
Klar. Also, ja, logisch. Es müsste eigentlich auch einer sein, der in den Bergen stark ist. Man ist ja auch ein relativ kleiner Typ eigentlich. Radfahren kann er auch. Peter Hemmerich. Lubosch sieht ihn zweimal pro Runde, das hilft auch noch, wenn er die Lubosch-Peitsche geschwungen wird und rennt Peter gleich nochmal ein bisschen schneller. Guter Tipp.
Lauf,
guter
Peter, Tipp. Lauf!
Ja.
Schneller!
Und es blitzt wenig. Ach geil, ja. Boah, es wird doch, also jetzt muss ich sagen, ist erstmalig so, dass ich mich richtig freue auf Sonntag. Oh. Und jetzt würde ich auch sagen, dass ich Sonntag vermutlich doch wieder
bei 29 Grad. Schlimm. Drin noch so die Rollos runtermachen, damit der Fernseher nicht blendet.
Ja, wir sind echt schlimme Freaks, sind wir.
Triathlon, Opfer-Nerds.
Genau, aber deswegen ist es ja so schön.
Großartig.
Mega. So, machen wir den Deckel drauf.
Ich würde sagen, das war geil. Danke fürs Update.
Ich habe was zu tun.
Tue jetzt wieder was anderes bis zum Race.
Ich bin sehr gespannt, wie dann am Sonntag, also wie dein Sonntag wird. Aber wie du es gesagt hast.
Ich habe immer Breaks.
Am Anfang schlafen sie noch wahnsinnig viel, genau. Jana wird auch müde sein, insofern wirst du dann vermutlich doch relativ viel bekommen.
Ja, aber ich werde auf jeden Fall nicht lückenlos das Rennen schauen können. Das kann ich schon mal garantieren, aber wir sind eh hier zu Hause. Also ich werde eh nicht jetzt irgendwie 4 Stunden Radfahren gehen, weil geiles Wetter ist. Also von daher kann ich es einfach im Hintergrund irgendwo laufen lassen und dann mich immer mal wieder zwischendurch kurz 10 Minuten davor setzen und gucken.
Du hast ja das Wunder jetzt vor der Nase.
So ist es.
Das ist ja
beste Voraussetzung.
Absolut.
Schauen wir mal, welches Wunder am Sonntag passiert.
Wir werden uns sicherlich spätestens per WhatsApp updaten, wie unsere Prognosen sind.
Ja, vielleicht, wenn es irgendwie klappt, aber das kann ich jetzt nicht garantieren.
Ja,
vielleicht gehen wir nochmal zwischendurch auf Insta wieder live und quatschen so ein bisschen, das juckt so ein bisschen schon in meinen Fingern. Das ist
voll, ja klar. Ich meine, wenn wir in einer anderen Situation wären, hätten wir es safe auch gemacht. Ja. Aber ich glaube, da hat jeder Verständnis.
Wir schauen mal. Haltet den Pushing Limits Instagram-Kanal im Auge. Vielleicht geht da spontan was. Und ich habe noch eine Service-News. Und zwar das Race Week Video von der Challenge Weichsee mit Fred Funk ist draußen auf YouTube und das ist richtig geil gewesen. Fred gibt mega geile Insights, der ist uns richtig nah ran und ihr seht mal, wie der Typ oder was der so vorm Race macht. Zieht euch das nochmal rein auf dem Pushing Limits YouTube-Channel, das neueste Video. Ist nämlich perfekt, um nochmal so in Race-Stimmung zu kommen vor Sonntag. Also so heute, Freitagabend, Samstagabend das Ding einfach nochmal reinziehen und dann kann Sonntag das Rennen kommen. Und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, tschüss.
Genau. Viel Spaß am Sonntag beim Nizza Langdistanz WM, Ironman WM gucken. Und man muss echt aufpassen. Viel Spaß. Schönes Wochenende.